Parlez Perlen. Der eingeborene Rudergänger wirbelte das Steuerrad herum, die Malahini drehte gegen den Wind und richtete sich auf. Die Vorsegel wurden schlaff, Reffbänsel prasselten, die Baumtalien schwenkten über, dann kränkte das Schiff und ging mit gefüllten Segeln auf den anderen Bug. Obwohl es noch früh am Morgen war und eine ordentliche Brise wehte, waren die fünf Weißen, die über das Achterdeck schlenderten, nur leicht bekleidet. David Grief und sein Gast, der Engländer Gregory Mulhall, steckten noch im Pyjama, chinesische Pantoffeln an den bloßen Füßen. Der Kapitän und der Maat trugen dünne Unterhemden und ungestärkte weiße Leinenhosen, während der Frachtaufseher, der sich nicht zum Anziehen entschließen konnte, sein Hemd immer noch in den Händen hielt. Der Schweiß stand ihm auf der Stirn, und er schien, nach Erfrischung lechzend, seinen nackten Oberkörper dem Wind entgegenzustemmen, der jedoch keine Kühlung brachte. »Ganz schön schwül für eine solche Brise«, klagte er. »Und was hat sie hier im Westen zu suchen, das möchte ich gerne wissen«, stimmte Grief in das allgemeine Lamento ein.
»Der Wind wird nicht anhalten und er weht auch noch nicht lange«, meinte Hermann, der holländische Steuermann. »Er hat sich schon eine ganze Nacht herumgetrieben. 5 Minuten hier, 5 Minuten dort, dann wieder eine Stunde irgendwo anders.«
»Da braut sich was zusammen, da braut sich was zusammen«, prophezeite Kapitän Warfield, spreizte dabei seinen buschigen Bart mit allen 10 Fingern auseinander und hielt, auf der vergeblichen Suche nach Kühlung, das Gestrüpp auf seinem Kinn in den Wind. »Das Wetter spielt schon seit 14 Tagen verrückt. Und seit 3 Wochen haben wir keinen anständigen Passat mehr gehabt. Alles ist durcheinander. Das Barometer ist gestern Abend bei Sonnenuntergang ständig rauf und runter gependelt. Jetzt tanzt es auch wieder. Aber die Wetterpropheten meinen ja, das hätte nichts zu bedeuten. Trotzdem gefällt's mir nicht, dieses Auf und Ab. Geht mir irgendwie auf die Nerven, wissen Sie? War genauso, als wir die Lancaster verloren. Ich war damals erst Kadett, aber ich kann mich noch gut daran erinnern. Ein nagelneuer Viermaster, Stahlschiff, auf der Jungfernfahrt, brach dem Kapitän das Herz. 40 Jahre lang war er bei der Gesellschaft gewesen, ist richtig dahingewelkt, und im Jahr darauf war er tot. Trotz des Windes und der frühen Stunde war die Hitze zum Ersticken. Der Wind versprach Kühlung, brachte sie jedoch nicht. Er hätte ebenso gut aus der Sahara kommen können, wäre er nicht mit dieser extremen Feuchtigkeit gesättigt gewesen. Es gab nicht die geringste Spur von Nebel oder Dunst, und doch schien über allem ein feiner Schleier zu liegen. Einzelne Wolken waren nicht zu sehen, aber der Himmel war so unklar und trübe, dass die Sonne nicht durchdringen konnte.
»Klar zum Wenden«, befahl Kapitän Warfield mit bedächtiger, scharfer Stimme.
Die braunen, nur mit einem Lendenschurz bekleideten eingeborenen Matrosen begaben sich, lustlos zwar, aber behende an die Vorschoten und Baumtalien.
»Hart Backbord!«
Nicht gerade sanft ließ der Rudergänger die Spaken einen Vollkreis beschreiben und die Malahini schoss herrlich in den Wind und drehte.
»Donnerwetter, sie ist eine Hexe!« rief Mulhall bewundernd. »Ich wusste gar nicht, dass ihr Südseefahrer Yachten segelt.«
»Ursprünglich ging sie in Gloucester auf Fischfang«, erklärte Grief. »Und die Gloucester-Boote sind von Bauart, Takelage und Besegelung her alles Yachten.«
»Aber sie nehmen doch geradewegs Kurs auf die Durchfahrt. Warum schaffen sie es nicht hineinzukommen?« kritisierte der Engländer.
»Versuchen Sie es, Kapitän Warfield«, schlug Grief vor.
»Zeigen Sie ihm, was es heißt, bei starker Ebbe in eine Lagune zu segeln.« »Hart am Wind und Kurs halten«, befahl der Kapitän. »Hart am Wind und Kurs halten«, wiederholte der Kanake und drehte das Rad eine halbe Spake zurück.
Die Malahini fuhr geradewegs in die schmale Fahrrinne ein, die die Laguneneinfahrt eines großen Atolls bildete, das die Form eines langgezogenen Ovals besaß. Das Atoll sah aus, als wären 3 dieser Koralleninseln während ihrer Entstehung zusammengestoßen und völlig miteinander verschmolzen. Kokospalmen wuchsen in einzelnen Gruppen auf dem Sandring. An vielen Stellen jedoch war der Strand so flach, dass sich keine Palmen halten konnten. Und durch diese Lücken sah man die geschützte Lagune schimmern,
deren spiegelglatte Oberfläche sich nur manchmal leicht kräuselte. Die Wassermassen dieser ungewöhnlich geformten, sich über viele Hektar ausdehnenden Fläche fluteten bei Ebbe alle durch diesen einzigen Kanal hinaus. So eng war er und so groß die Wassermenge, dass die Sirene eher einem reißenden Fluss als dem Gezeiteneinlass eines Atolls glich. Das Wasser kochte und brodelte und ergoss sich mit wirbelnder, die weißen Wellenzacken krönender Gischt ins offene Meer. Immer wieder ließ der Anprall dieser Brecher und der Tidenstrom die Malahini aus dem Kurs laufen und drängte sie mit eiserner Gewalt an den Rand der Fahrrinne. Als sie bereits halbwegs in der Einfahrt war, zwang die gefährliche Nähe der Korallenriffe sie zum Wenden. Auf dem anderen Bug wurde sie nun, der Strömung ihre Breitseite bietend, schnell wieder auf die See hinausgetrieben.
»Jetzt ist die Zeit für ihren neuen, teuren Motor gekommen«, spottete Grief gutmütig. Jeder wusste, dass dieser Motor Kapitän Warfields Wunderpunkt war. Er hatte so lange darum gebeten und gebettelt, bis Grief schließlich seine Einwilligung gegeben hatte.
»Er wird sich schon noch bezahlt machen«, entgegnete der Kapitän. »Warten Sie es nur ab. Er ist besser als eine Versicherung. Und Sie wissen ja, dass keine Versicherungsagentur das Risiko in den Paumotus tragen will.«
Grief zeigte auf einen kleinen Kutter, der achteraus auf dem gleichen Kurs lavierte. »Ich möchte ein 5-Franc-Stück wetten, dass uns die kleine Nohiva überholt.«
»Ganz bestimmt«, pflichtete ihm Kapitän Warfield bei. »Sie hat für ihre Größe einen viel zu starken Motor. Im Vergleich mit ihr sind wir das reinste Linienschiff. Und wir haben nur 40 Pferdestärken. Sie hat 10 Pferdestärken und ist doch nur eine kleine Nussschale. Sie könnte zwar leicht über den Höllenschaum gleiten, aber gegen diese Strömung, die jetzt 10 Knoten macht, kommt sie auch nicht an.«
Und mit 10 Knoten Geschwindigkeit wurde die Malahini, heftig schlingernd und stampfend, mit der Ebbe wieder auf das Meer hinausgetrieben.
»In einer halben Stunde lässt die Strömung nach, dann können wir einfahren«, sagte Kapitän Warfield mit einer Gereiztheit in der Stimme, die durch seine nächsten Worte erklärt wurde. »Er hat kein Recht, die Insel Parley zu nennen. Sie ist auf den Admiralitätskarten und auch auf den französischen Seekarten als Hikihoho eingezeichnet. Bougainville entdeckte sie und ließ ihr den Namen, den sie bei den Eingeborenen hatte.«
»Was bedeutet schon ein Name?« fragte der Frachtaufseher, der die Arme endlich in die Ärmel seines Unterhemdes gesteckt hatte und während seiner Bemerkung so verharrte.
»Da liegt sie genau vor unserer Nase. Und der alte Parley ist dort mit seinen Perlen.« »Wer hat die Perlen gesehen?«
wollte Hermann wissen und blickte von einem zum anderen.
»Ist doch allgemein bekannt«, lautete die Antwort des Frachtaufsehers, und er wandte sich an den Rudergänger. »Tai Ho Tauri, was weißt du von den Perlen des alten Parley?«
Geschmeichelt und verlegen zugleich ließ der Kanake eine Sparke nach.
»Mein Bruder tauchen für Parley 3-4 Monate und er machen viel Worte über Perlen. Hikihoho sehr gute Platz für Perlen. Und kein Perlenaufkäufer hat ihn je dazu bringen können, sich auch nur von einer Perle zu trennen«, warf der Kapitän ein.
»Und es heißt, dass er einen ganzen Hut voll für Armand hatte, als er nach Tahiti segelte«, setzte der Frachtaufseher die Erzählung fort.
»Das war vor 15 Jahren. Und seitdem hat er immer noch mehr dazu gesammelt, hat auch die Muschelschalen aufbewahrt. Jeder hat sie gesehen. Hunderte von Tonnen sind es. Man sagt, die Lagune sei jetzt leer gefischt. Mag sein, dass er deshalb die Versteigerung angesetzt hat.«
»Wenn er tatsächlich verkauft, wird es das größte Perlenjahr, das es je in den Paumotus gegeben hat«, meinte Grief. »Sagen Sie mal«, brach es aus Mulhall heraus, der ebenso wie die anderen unter der feuchten Hitze litt, »was hat das eigentlich alles zu bedeuten? Wer ist dieser alte Strandräuber überhaupt? Was sind das für Perlen? Was soll diese Geheimniskrämerei?«
»Hikihoho gehört dem alten Parley«, erwiderte der Frachtaufseher. »Er besitzt ein Vermögen an Perlen, die er seit vielen Jahren gehortet hat. Vor einigen Wochen hat er bekannt gemacht, dass er sie morgen an die Aufkäufer versteigern würde. Sehen Sie dort in der Lagune die Schonermasten aufragen?«
»8, soviel ich sehe«, sagte Hermann.
Was haben die wohl alle in so einem winzigen Atoll zu suchen?« fuhr der Frachtaufseher fort. »Hier ist im Jahr nicht einmal eine Ladung Kopra zu holen. Sie sind wegen der Auktion gekommen, und darum sind wir hier, und darum stampft auch die kleine Nohiva da achtern herum, obwohl es über meinen Horizont geht, was die kaufen könnte.« »Nari Herring, ein Halbblut, sein Vater war ein englischer Jude, ist ihr Besitzer und Kapitän. Aber seine einzigen Aktiva sind seine Frechheit, seine Schulden und seine Whisky-Rechnungen. Auf diesem Gebiet ist er ein Genie. Er schuldet so viel, dass es in Papeete keinen einzigen Kaufmann gibt, der nicht an seinem Wohlergehen interessiert wäre. Sie geben sich große Mühe, ihm einen Verdienst zu verschaffen. Sie müssen es tun, und Nari profitiert nicht schlecht davon.« Ich zum Beispiel schulde keinem Menschen etwas. Und was ist die Folge? Wenn ich plötzlich am Strand umfiele, würde man mich liegen lassen, bis ich sterbe. Niemand würde etwas verlieren. Nari Herring jedoch. Was würden diese Leute nicht alles für ihn tun, wenn er umfiele? Das Beste wäre nicht gut genug für ihn. Sie haben schon zu viel Geld in ihn hineingesteckt, als dass sie ihn einfach liegen lassen könnten. Sie würden ihn bei sich aufnehmen und ihn mit eigenen Händen wie einen Bruder pflegen. Lassen Sie es sich gesagt sein. Ehrlich seine Rechnungen zu bezahlen, rentiert sich nicht. »Was hat dieser Bursche Nari denn mit der Sache zu tun?« fragte der Engländer kurz angebunden. Und zu Grief gewandt meinte er, »Was soll dieser ganze Unsinn mit den Perlen? Erzählen Sie die Geschichte doch von Anfang an!« »Ihr müsst mir aber dabei helfen«, ließ Grief die anderen wissen, als er begann. »Der alte Parley ist ein Sonderling. Nach dem, was ich von ihm mitbekommen habe, ist er nicht ganz richtig im Kopf. Aber wie dem auch sei, hier ist die Geschichte.